Dienstreise oder einen Familienskiurlaub im Großalltal. Machen Sie jetzt mit auf milch.com. Salzburgmilch, die Premium-Milchmacher.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Kritik am Gastgeber der UNO-Klimakonferenz. Die Landtagswahl in der Steiermark ist eine Chance für Revanche, sagt FPÖ-Chef Konasek. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Tom Brandenberger. Beim UNO-Klimagipfel in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sind heute Staats- und Regierungschefs aus aller Welt eingetroffen. Empfangen werden sie von Gipfelgastgeber Ilham Aliyev, dem autoritär regierenden Langzeitpräsidenten von Aserbaidschan. Seine Gastgeberrolle beim Klimagipfel ist wegen der Abhängigkeit des Landes von fossilen Rohstoffen sehr umstritten. Und er gießt auch sprichwörtlich noch Öl ins Feuer, berichtet aus Baku Carola Schneider.
Ausgerechnet auf der Weltklimakonferenz bezeichnet Gipfelgastgeber Ilham Aliyev Öl und Gas als Gottesgeschenk. Kritik an seiner Klimapolitik oder auch an seinem autoritären Regime muss sich der aserbaidschanische Präsident aber nicht anhören. Protestaktionen sind in Baku verboten. Laut Menschenrechtsorganisationen wurden allein im Vorfeld des UNO-Gipfels mehr als 11 Reporter verhaftet. Sie hatten über Umweltsünden und Korruptionsskandale berichtet. Aliyev sehe im Klimagipfel einen Imagegewinn, sagt der Publizist Zardusht Alizadeh. Staatschefs aus aller Welt reisen an und unsere Führung kann zeigen, dass sie international auf Augenhöhe wahrgenommen wird. Das reiche aber nicht, um den international nicht allzu guten Ruf des Aliyev-Regimes zu verbessern, meint der Publizist. Dafür müsste Aliyev erst aufhören, Journalisten und Menschenrechtler zu verfolgen.
Sonntag in einer Woche am 24. November wird in der Steiermark der Landtag neu gewählt. Geht es nach den Umfragen, dann könnte es zu einem Machtwechsel kommen. Die FPÖ liegt auf Platz 1. Spitzenkandidat Mario Kunasek will Landeshauptmann werden. Die Landtagswahl sieht er auch als Chance für Revanche für die Nationalratswahl. Dort ist die FPÖ, obwohl sie gewonnen hat, nicht in den Regierungsverhandlungen eingebunden. In der Steiermark seien die Voraussetzungen anders, sagt Kunasek.
Naja, einen Vorteil gibt es in der Steiermark. Es gibt die Landesverfassung und die sieht ganz klar vor, dass der Stimmenstärkste, und sollte ich das wären, der Stimmenstärkste dann auch mit allen anderen Parteien Gespräche zu führen hat. Das heißt, es gibt da niemanden, der einen Auftrag erteilen muss. Aber ja, es stimmt natürlich, man braucht dann im Landtag eine Mehrheit. Natürlich ist das Risiko da, dass ich da dann zwei Wahlverlierer, in dem Fall wäre es dann die ÖVP und die SPÖ, eben mit einer Mandatsmehrheit durchsetzt. Vor dem bin ich nicht gefeit.
Aber die Gesprächsbasis unter den Parteien sei in der Steiermark besser, sagt Konasek. Nach dem Scheitern der Ampelkoalition in Berlin schlagen die Fraktionsspitzen von SPD und Union den 23. Februar für vorgezogene Neuwahlen vor. Kanzler Olaf Scholz von der SPD. SPD wird voraussichtlich am 16. Dezember die Vertrauensfrage stellen und damit den Weg freimachen. Und in einem Sportzentrum der südchinesischen Stadt Zhuhai ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast, die dort gerade trainiert hat. Nach ersten Angaben wurden 35 Menschen getötet und 43 weitere verletzt. Die Polizei spricht von einem schweren und bösartigen Angriff. Nähere Informationen gibt es derzeit nicht. Das waren die Nachrichten mit Tom Brandenberger. Und jetzt zum Wetter.
In den Niederungen hält sich auch am Nachmittag vielerorts Nebel oder Hochnebel, der nur stellenweise auflockert. Oberhalb von 900 bis 1300 Meter Höhe sowie in manchen Tälern scheint dagegen oft die Sonne und es ziehen nur ein paar eher dünne Wolken durch. Meist hat es nur 0 bis 6 Grad mit Sonne stellenweise bis zu 9 Grad. Morgen wieder vielerorts Nebel und Hochnebel. Im Bergland zunächst noch häufig sonnig, im Laufe des Tages vom Norden her aber immer mehr Wolken und gegen Abend vom Flachgau bis nach Niederösterreich stellenweise ein bisschen Regen oder Schneefall. So viel zum Wetter mit Jörg Stieboer.
13.04 ist das Gleiche, ist die Radio Salzburg. Verkehrsinformation mit einem aktuellen Hinweis für die B164, die Hochkönigstraße zwischen Leogang und dem Krisenpass. Wegen Arbeiten nach einem Unfall wird dort der Verkehr wechselweise angehalten. Baustellen gibt es auch, B311 Pinzgauer Straße bei Schwarzach. Der Schönbergtunnel ist wegen Arbeiten gesperrt. Der Verkehr wird lokal umgeleitet. Das Ganze dauert noch bis Ende November. Und L264 Stubachtalstraße zwischen Utendorf und Schneiderau rechnen Sie wegen Hangsicherungsarbeiten mit Verzögerungen. Wir wünschen weiter gute und vor allem auch sichere Fahrt mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Andreas Landrock.
Wenn in Salzburg vom Gast die Rede ist, dann wissen eigentlich die meisten, wer gemeint ist. Normalerweise der Tourist, die Touristin, die nach Salzburg kommen, zu den Festspielen, zum Skifahren oder Wandern. Wenn von der Gast die Rede ist, wissen eigentlich auch alle, was gemeint ist. Das ist nämlich kein Grammatikfehler, sondern die Rede ist natürlich von der Gastronomiemesse schlechthin bei uns in Salzburg. Die aktuelle Ausgabe Herbst 2024 ist gerade im Gang. Am Samstag hat es begonnen und bis morgen dauert das Ganze noch. Offiziell heißt die Messe ja alles für den Gast und wir haben uns so ein bisschen gefragt, was eigentlich alles? Die Branche ist im Wandel. Nicht erst seit Corona. Was erwartet der Gast? Was will er? Was braucht er? Wie geht die heimische Branche mit ihm um? Wie zufrieden sind Sie mit der Salzburger Gastronomie? Gehen Sie noch ins Wirtshaus? Ist es vielleicht vielen schon zu teuer? Was ist gut so, wie es ist? Und was könnte, was sollte sich auch ändern? Unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Rufen Sie uns an unter 0662 823 823 oder schreiben Sie uns unter mittagszeit@orf.at.
Und wir haben uns natürlich wieder fachkundige Gäste ins Mittagszeitstudio eingeladen. Bei dem Thema Gastronomie ist da die Auswahl in Salzburg sehr groß, sehr breit. Da gibt's viele klingende Namen, viele, die man schon kennt, viele, die man gar nicht mehr vorstellen muss wirklich. Und ich glaube, zwei von diesen haben wir heute auch bei uns hier im Studio. Ich begrüße sehr herzlich bei mir hier im Studio Sepp Schellhorn. Er ist Gastronom aus Goldegg. Er war lange Jahre Präsident der österreichischen Hoteliervereinigung. Er hat eine Beratungsplattform gegründet, wo es unter anderem um gutes Essen geht. Herzlich willkommen, Sepp Schellhorn, in der Mittagszeit.
Schönen Mittag allen.
Und nicht bei mir im Studio, leider, weil momentan im Ausland, aber natürlich auch einer der wichtigsten Ansprechpartner zu dem Thema im Bundesland Salzburg ist der Sprecher aller Wirte, Ernst Büringer, ist mir jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen, Ernst Büringer.
Mahlzeit den Andruck. Servus, Sepp.
Lieber Ernst, servus.
Ich frage es einmal ganz offen an beide Herren. Ich fange vielleicht mit dem Sepp Schellhorn im Studio an. Es hat sich ja viel getan. Das ist zumindest der Eindruck, den man hat als nicht Brancheninsider, sondern selbst wenn man nur unter Anführungszeichen Gast ist, dass sich da viel getan hat. Es wird viel geredet über Nachhaltigkeit, über Bio. Es kommen bekannte Probleme dazu, von Fachkräftemangel bis Diskussionen über Tourismus generell. Wie ist denn Ihr aktueller Befund über den momentanen Zustand der Salzburger Gastronomie? Wie geht's dir?
Wir befinden uns im Wandel. Es ist vieles, wie gesagt, im Umbruch. Wenn man das Land, die Fläche betrachtet, so hat es in der Vergangenheit schon immer wieder politische Stellungnahmen gegeben von Bürgermeistern über Landesregierungen, dass es ganz wichtig ist, dass die Landgasthäuser weiter bestehen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir merken in der Stadt und am Land, dass einfach die Mitte wegbricht, der Konsum wegbricht, dass die Kundinnen und Kunden natürlich preissensibler werden und wir aber auf der anderen Seite nicht mit den Preisen nachgehen können, nämlich die Teuerung hat nicht vor dem Wirtshaus Halt gemacht, sondern die ist auch in das Wirtshaus eingedrungen, was die Kosten betrifft, Mitarbeiterkosten, was die Warenkosten und Energiepreise betrifft. Also hier ist vieles im Umbruch und wir müssen uns für die Zukunft rüsten, neue Ideen entwickeln und vielleicht auch Gäste wieder zurückgewinnen. Können das aber nicht über den Preis machen, sondern über neue Ideen.
Mhm. Es ist schon angesprochen worden jetzt gerade von Ihnen, auch Stadt, Land, ähnliche Situationen. Ernst Büringer, wie sehen Sie dieses Gefälle oder gibt es da überhaupt keins? Ist die Situation tatsächlich sehr ähnlich in Stadt und Land?
Ja, das ist tatsächlich mittlerweile sehr ähnlich geworden. Bisher war die Stadt unter Anführungszeichen immer ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen wohlhabender in Form von der Wirtshausstruktur her und es war auch nicht so enorm viel Wechsel. Am Land draußen schaut es natürlich komplett anders aus. Also dort, wo ein Landgasthaus, ein Wirtshaus zusperrt, kommt meistens nichts mehr nach. In der Stadt ist es so, dass sich schon noch Bewerber melden und auch lokal übernommen werden. Aber, und das ist mir heuer ganz stark aufgefallen, es ist mittlerweile auch in der Stadt so, dass sehr, sehr viele Kollegen den Hut draufhauen, sagen wir es mal so, auf kurz salzburgerisch, weil, wie es der Sepp schon richtig gesagt hat, Probleme mit Kosten, Probleme mit Mitarbeitern, natürlich auch, und das merkt man ganz deutlich, viele gestandene Wirten sind mittlerweile in einem Alter, dass sie kurz vor der Pension sind oder in die Pension rüberrutschen wollen. Und es mangelt an Nachfolgern. Und das merkt man in der Stadt und am Speckgürtel der Stadt sehr, sehr deutlich.
Mhm. Nachfolger ist ja so ein Thema, das ist ja oft, wenn man Glück hat oder rechtzeitig darauf geschaut hat, auch eine familiäre Geschichte. Gerade den Sepp Schellhorn schaue ich gerade an, der es da auch übergeben hat. Wie schwierig war das auch, den Nachwuchs zu überreden, da einzusteigen in den eigenen Betrieb?
Ja, bei mir eigentlich war es nicht so schwierig. Also vielleicht auch, weil ich die Chancen erhöht habe, weil ich 3 Kinder habe. Also jetzt ist die prozentuelle Chance ein bisschen größer gewesen. Aber nein, ich denke schon, dass es hier, also wenn wir uns vergegenwärtigen, dass in den nächsten 4 Jahren 5.000 Betriebe nicht in Salzburg, in ganz Österreich im touristischen Betrieb zur Übergabe stehen, dann merken wir schon, dass wir vor enormen Herausforderungen sind. Und ich möchte hier, weil Sie meine Heimat auch angesprochen haben, einen Eindruck noch einmal manifestieren, wie wichtig und wie essentiell es eigentlich ist, dass es Wirtshäuser am Land gibt, weil sie sind faktisch der gesellschaftliche Kitt meines Erachtens. Und ich bin sozusagen, ich habe mich selbst dazu erhoben, der Botschafter der Wirtshäuser zu werden, weil ich glaube, dass das nicht nur in Goldegg, sondern überall ganz wichtig ist, anstatt dass man von der politischen Seite her immer mehr Vereinslokale forciert, bei aller Berechtigung für die Vereine, bei aller Wichtigkeit, aber die sind gerade am Land die Konkurrenz für die Wirtshäuser. Und ich verstehe das. Ich verstehe das, wenn irgendein Vereinsmitglied in ein Vereinslokal geht und vielleicht sie 5 Bier kauft, dann kostet 5 Euro und bei mir kosten es 25. Und das ist halt dann einfach so. Also mein Rat wäre da eher an die Politik, fördert's mit Gutscheinen, also mit sozusagen für die Vereine, die Wirtshäuser, in denen das einer Gutscheine gibt, als wir sponsert es so, dass die ein Vereinsfestel nach einem anderen machen können, wäre doch schon einmal zu überdenken.
Mhm. Man hat als Gast oft den Eindruck, es sind so ein bisschen 2 extreme Pole. Einerseits hat man dieses Wirtshaussterben, das ist ja ein Faktum. Auf der anderen Seite das Gefühl hat man auch, dass man dann in den Wirtshäusern, Restaurants, die es noch gibt, kaum einen Platz kriegt, also gerade zu bestimmten Zeiten der Woche. Woran liegt das, dass das so extrem wirkt? Ist das diese Mitte, die wegbricht, von der Sie gesprochen haben?
Ja, weil also ein Wirtshaus oder die Mitte, die wir anbieten, der Ernst und ich zum Beispiel, die muss davon leben, dass wir fast täglich oder wöchentlich unsere Stammkundschaft, unsere Kunden haben. Die können sich das de facto nicht mehr leisten. Dann kommt es dazu, dass wir immer weniger Mitarbeiter finden, die dann da sind, wenn die anderen Freizeit haben. Mhm. Das heißt, wir müssen auch unsere Tische oder unsere Tischkapazitäten, unsere Raumkapazitäten einengen, um das mit den vorhandenen Mitarbeitern, die da sind, auch dementsprechend bewältigen zu können. Und das führt zu Engpässen. Kann man jetzt sagen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre das gut, weil dann kann man mit den Preisen aufhören, runterfahren, wie man will. Man ist immer gebucht. Was ich aber nicht für richtig halte.
Mhm. Ernst Büringer, Ihr Befund zu dieser Frage in der Stadt, ist das ja vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, der Eindruck.
Naja, ich muss auch in den Sepp recht geben. Ja, es ist so. In der Stadt ist es ein bisschen extremer, der Eindruck. Wir haben natürlich das Problem, dass die Wirtshäuser, die klassischen Wirtshäuser in der Stadt ein bisschen überrannt werden von den Ethnoküchen. Und was in der Stadt noch ein Riesenproblem ist oder ein starkes Thema seit Corona ist, sind die Lieferdienste. Die Gesellschaft hat sich aus meiner Sicht komplett verändert, speziell in der Stadt. Man bleibt zu Hause oder man fährt nach Hause, bestellt das Essen online, wie über die besagten 4 Lieferdienste, die es in Salzburg mittlerweile gibt. Die Prozente oder die Provisionen, die verlangen, sind ja horrend hoch, sowohl für den Kunden als auch für den Wirten. Aber wenn ich feststelle, dass am Sonntagmittag mittlerweile 25:30 Fahrer bei mir vor dem Haus stehen und das Essen holen, dann merke ich, wie der Wandel läuft. Das nächste Problem, was ich noch glaube, ist eins, ich hatte bis vor, sagen wir mal, 2-3 Jahren so im Monat 36, 38 Stammtische. Und diese Stammtische waren, einige waren alle 2 Wochen, viele waren wöchentlich, mehrere waren sogar mehrmals wöchentlich. Ja. Diese Stammtische aus früheren Zeiten, die veraltern und werden automatisch immer weniger. Und bei der Jugend, speziell in der Stadt, da kommt nichts mehr nach mit Stammtischen. Das interessiert die Jugend immer. Das heißt, wir haben da einen extremen Wandel weg vom Wirtshaus. Und das spüren wir natürlich wieder. Da haben wir Probleme. Bei uns die Grundauslastung von einem Stammtisch, von einem Getränkeumsatz, den der Stammtisch macht, ein bisschen ist, dazu einfach fehlt.
Mhm. Gästenachwuchs, der fehlt, junge die nicht mehr gehen? Sepp Schellhorn, ist das in Gastein, in Goldegg ähnlich?
Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich meine, ich habe versucht, mich anders zu vermarkten und anders zu positionieren. Ich habe sehr viel Nachwuchs als Gäste, aber ich merke das schon. Ich will, weil Sie Gastein und Goldegg erwähnt haben, da was anderes ins Spiel bringen, nämlich das touristische Hinterland. Goldegg, kann man jetzt ganz ehrlich sagen, hat nicht mehr das touristische Hinterland. Das ist unter Anführungszeichen, bitte liebe Zuhörer, nicht böse sein, aber der schönste Arsch der Welt, da passiert nichts. Aber in Gastein ist zum Beispiel es dringend notwendig, dass es solche Gasthäuser gibt und nicht nur Ethno-Buden wie Kebab-Standeln oder sonst irgendwas. Da gibt es durch den touristischen Wandel viele Apartmenthäuser, viele die Hotels, die nicht mehr auskochen, sagt man, und die brauchen solche Wirtshäuser. Da geht's auch viel besser. Da ist auch der junge Tourist dort, während die jungen Einheimischen doch lieber woanders hingehen, zu Zeltfesten, zu Happenings, wie man, sagt man jetzt da nicht so, aber Kellerlokalen oder eben Vereinslokale. Mhm.
Ernst Büringer, Sie haben das Stichwort Corona angesprochen. Ein anderes Stichwort ist schon gefallen vorhin vom Sepp Schellhorn, das Thema Teuerung. Corona ist natürlich lang her, es kommt einem vor wie eine völlig andere Epoche, aber natürlich war das gerade für die Gastronomie eine ganz enorme Zäsur. Ernst Büringer, Sie haben angesprochen, Lieferdienste als eine der Folgen. Gibt es andere, die nach wie vor zu spüren sind, die sich sozusagen gehalten haben, auch nach dem Ende dieser Pandemie?
Ja, wenn man so will, die Kostensituation hat sich nach der Pandemie, und ich glaube, da waren viele Teile der Pandemie dabei, Auslöser dafür. Andere Sachen, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das Zuhausebleiben, das Zuhause konsumieren, und das Sepp hat völlig recht, das Problem mit den Vereinslokalen, in jedem Ort gibt es mittlerweile eine Mehrzweckhalle als Vereinslokal, das haben wir bisher nur aus der Steiermark, Niederösterreich, Burgenland, Teil Österreich wirklich als richtiges Problem gekannt. Und zumindest in der Kammer ist uns das so bekannt gewesen. Und das verlagert sich jetzt auch mittlerweile in den Salzburger Raum ganz arg, dass jedes Dorf mittlerweile ein Vereinslokal hat. Und das ist natürlich schon, wie du selbst richtig gesagt, ein Riesenthema, speziell am Land draußen.
Weil sich dann auch die soziale Dimension des Wirtshauses dorthin verlagert worden
ist. So ist es, weil eben die Kostenstruktur eine aus meiner Sicht komplett andere ist und teilweise auch sehr unfair gehandhabt wird dem Wirten gegenüber. Wenn ich mir nur die Auflagen anschaue, die ein Wirt zu erfüllen hat, wo bei Vereinslokalen wenig bis gar nichts gilt. Und dadurch natürlich auch eine komplett andere Preisstruktur, nämlich auch schon eine von den Mitarbeiterkosten her entsteht. Und ist natürlich absolut wettbewerbsverzerrend, ist sowas. Ich meine, nochmal, ich bin der Meinung, das Land braucht Vereine, wir brauchen die Feuerwehr. Die Feuerwehr muss vor irgendwas legen, also Feuerwehrfesteln, alles klar. Aber es ist halt schon teilweise schon wirklich exorbitant ausufernd, was dann in diesen Lokalen abgeht, wo der Wirt im Dorf natürlich darunter leidet, bis er weg ist. Und dann hast du, jetzt ist der Wirt weg, was haben wir denn falsch gemacht? Das kann ich ganz offen sagen. Hingangersatz nicht.
Naja, der Ernst und ich sind in einem Wirtshaus aufgewachsen und wir... Ich glaube, die gesellschaftliche Dimension, die Wirtshäuser haben und die sie wieder zurückerobern müssen, ist das, dass wir in einem Wirtshaus als Kinder, der Ernst und ich, schon gelernt haben, mit allem muss man reden, man kann streiten, aber am nächsten Tag finden wir uns wieder am Stammtisch und reden wieder über die neue Situation, wie kommen wir weiter. Das ist zum Beispiel ein Problem in den Vereinshäusern, da ist es eher monopolitisch gedacht und ich will ja, dass wir alle wieder zueinander finden, dass wir uns im gesellschaftlichen Diskurs auch wieder alle unterhalten und nicht ausgrenzen. Da hat Corona viel gemacht, da müssen wir viel wieder gut machen, auch die Wirtshäuser müssen viel gut machen. Das ist einmal die eine. Und die andere Dimension, die ich schon auch sagen will, wohin entwickelt sich das Ganze? Und wenn wir da so weitermachen, dann wird die nächste Leiche im Ort wahrscheinlich an der Tankstelle sein. Und nicht mehr im Wirtshaus, weil dann wird es keinen mehr geben. Oder man muss sich irgendwelche Dinge einfallen lassen, dass man im Festsaal halt auskocht, wer das auch immer macht. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, da liegt's viel an uns. Man darf jetzt nicht alles von uns wegschieben, aber wir müssen einfach unsere Preise verlangen, weil eines steht auch fest, ganz egal, wie wir es rechnen, verdienen unsere Mitarbeiter zu wenig und kosten zu viel. Also das heißt, wir haben diese Spanne zwischen Nettoerlös und Bruttoerlös nicht. Der zweite Punkt ist, wir finden immer weniger Menschen, die auch wirklich bereit sind, auszuhelfen. Also das heißt auch offiziell auszuhelfen und nicht nur so in die eigene Tasche. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Also das heißt, wir brauchen hier steuerliche Anreize, damit diese Betriebe auch überleben können. Und der dritte Punkt ist das, was bieten wir in Zukunft an, was wollen die Menschen? Und deswegen sitzen wir heute da wegen der Gast. Ne?
Das sind genau die Punkte. Ein paar Sachen sind angesprochen worden. Natürlich auch Probleme wie zum Beispiel der Mitarbeitermangel, der Fachkräftemangel, aber natürlich auch diese Spanne zwischen dem Preis, was verlangt werden muss aufgrund der Kalkulationen und was aber Gäste vielleicht auch bereit sind zu zahlen. Unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit. Wie geht's da Gastronomie im Bundesland Salzburg? Unser Anlass natürlich die Messe, alles für den Gast. Wir reden darüber, wie geht's den Wirten, wie geht's den Gästen mit dem, was da so passiert momentan. Zweiten halben Stunde reden wir dann sicherlich auch noch ein bisschen ausführlicher über das Produkt, was denn dann im Wirtshaus tatsächlich auf den Tisch kommt, nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir freuen uns, wenn Sie mitreden.
Ihre Meinung ist gefragt. 0662 823 823 oder mittagszeit@orf.at. Radio Salzburg.
Die Radio Salzburg Mittagszeit heute am Dienstag, den 12. November. Wir reden über die heimischen Wirts- und Gasthäuser, über die Gastronomie, deren Zustand, was auch momentan so ein bisschen die Probleme sind. Anlass natürlich die aktuelle Messe. Alles für den Gast. Die dauert ja noch bis morgen. Wir haben inzwischen ein paar Anrufer in der Leitung. Ich begrüße sehr herzlich aus St. Koloman die Frau Hirscher. Willkommen in der Mittagszeit, Frau Hirscher.
Grüß Gott.
Bitteschön, wir hören Sie gut. Sie sind auf Sendung. Was ist Ihre Erfahrung, Ihre Meinung?
Ja, also meine Erfahrung ist, dass viele Gastwirte nicht mehr so die Liebe zum Detail haben oder die Liebe zum Gast, sondern so wie es früher war, dass der Wirt wirklich fast Tag und Nacht für seinen Betrieb da ist, gell? Einkauf und also alles, was da noch dazugehört, es sind ja nicht nur die Öffnungszeiten, ist halt oft ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, es ist die Freude am Beruf verloren gegangen und man wird oft auch nicht so bewirtet, wie ich mir es vorstellen würde. Mhm. Also mir ist das auch in der Corona-Zeit auch sehr aufgefallen. Salzburg-Stadt ist sehr touristisch und da soll der Gast nicht zu lange sitzen bleiben, sondern den Tisch wieder freimachen für den Nächsten. Und das war in der Corona-Zeit dann ganz anders, dass man freundlicher bedient worden ist, wertschätzender und man hat auch ja, sich unterhalten können. Und also es war einfach eine andere Atmosphäre, finde ich. Und das finde ich natürlich auch schade, wenn der Gast willkommen ist, wenn vielleicht weniger Geschäft ist. Aber wenn eh genug zu tun ist, dann ist der Stress und die Touristen lassen vielleicht auch mehr da oder was auch immer. Ja, noch was wollte ich sagen. In einer Ortschaft finde ich es auch wichtig, dass sich die Gastronomie untereinander ein bisschen abspricht. Also Kolling zum Beispiel ist uns jetzt schon zweimal passiert am Mittwoch. Also es wird uns nicht mehr passieren, weil wir es uns jetzt gemerkt haben. Aber es ist uns schon zweimal passiert, dass am Mittwoch alles zu hat. Gell? Also das verstehe ich überhaupt nicht, dass jedes Café, jeder Gastronom irgendwie am Mittwoch seinen Ruhetag macht. Und manche haben überhaupt nur mehr Donnerstag bis Sonntag offen.
Und dann kommt man also, hin und nichts ist offen.
Nichts ist offen, genau. Man geht dann von einem zum anderen, überall ist dunkel. Oder dass die überhaupt nur Donnerstag bis Sonntag offen haben. Also wie sich sowas dann rechnet mit den gestiegenen Preisen, weiß ich auch nicht.
Ja, alles klar. Na, die Fragen werden wir gleich einmal weitergeben an unsere Gäste. Liebe Frau Hirscher, vielen Dank für den Anruf. Liebe Grüße nach St. Koloman. Ja, weitergeben ist das Stichwort. Ich fange gleich mit dem Sepp Schellhorn an. Das Erste, was mir jetzt aufgefallen ist, weil das fällt einem als Gast halt auch tatsächlich öfter auf. So gesagt, die Wirten in Ortschaften, die Gastronomiebetriebe müssten sie in irgendeiner Form vielleicht auch manchmal ein bisschen absprechen, was sie so vorhaben. Hat sie da recht, die Frau Hirscher?
Sicher, es tut mir auch leid, wenn sie den Eindruck hat, dass manche nicht mehr so freundlich sind oder so, aber das ist schwierig zu sagen. Wie die Frau Hirsch auch gesagt hat, früher waren sie rund um die Uhr da, das ist heute weder im normalen Berufsleben noch so, sondern auch im eigenständigen unternehmerischen Denken so, dass man auch eine gewisse Privatsphäre haben will, eine gewisse Zeit für die Familie. Das merke ich auch bei meinem Sohn. Also da haben sich die Zeiten geändert. Wir waren sieben Tage da, 24 Stunden faktisch fast. Mhm. Das ist heute nicht mehr der Punkt. Die Spange, das, was die Frau Hirsch auch gesagt hat, und das ist besonders wichtig, das, ja, sie hat recht, wenn sie das Gefühl hat, wenn viel los ist, ja, wenn vorne bei der Tür Menschen stehen, die einen Tisch haben wollen, dann ist es ein bisschen stressiger, das stimmt schon. Aber uns ist besonders wichtig, dass wir auch die einheimische Bevölkerung zufriedenstellen. Die kommen halt dann meistens auch zur gleichen Zeit, wann die anderen kommen. Also so, ja, diese Spange zu finden, das ist halt...
Das ist ja oft auch so ein bisschen der Vorwurf, der von den Einheimischen kommt, ihr seid nur für die Touristen da.
Ja, das ist ja stimmt ja nicht. Es ist so, dass wir eigentlich die Einheimischen mehr brauchen würden wie die Touristen. Die Touristen sind halt dann da und die geben halt auch Geld aus. Ein Punkt ist mir schon auch noch wichtig zu erwähnen, wo sich auch die Gesellschaft gewandelt hat, weil, Herr Landruck, Sie haben am Anfang gesagt, also wie geht der Wirt mit dem Gast um? Ich glaube, es hat sich auch geändert, wie geht der Gast mit meinen Mitarbeitern um? Mhm. Und der Gast hat auch immer weniger Zeit. Genauso wie er ganz schnell eine Antwort bekommen will, ob er jetzt einen Tisch reserviert hat oder nicht, also per Mail, und dann eine Viertelstunde später kriegt er eine neue Antwort, dann regt er sich auf. Genauso schnell will er seinen Cappuccino oder seinen Espresso haben. Und das hat halt einfach auch A, mit dem Geschäft und zweitens mit der Mitarbeiteranzahl was zu tun.
Und wenn er den Cappuccino nicht schnell genug bekommt, dann schreibt er auch vielleicht noch eine Bewertung, die man weltweit in irgendwelchen Internetforen lesen kann. Das ist
mein Lieblingsthema.
Vermutlich auch nicht so einfach. Trotzdem, was ich ganz spannend finde, ist diese Geschichte, wo gesagt wurde, von Ihnen, Herr Schellhorn, vorhin auch nach dem Corona-Thema, haben alle ein bisschen was auch aufzuarbeiten, auch wieder gut zu machen, auch die Branche selber vielleicht. Ich möchte die Frage an den Ernst Büringer weitergeben, ist dieser Umgang gerade mit den einheimischen Gästen, auch das, was der Sepp Schellhorn gerade angesprochen hat, die man ja auch braucht als Wirt, dass das so etwas ist, was man vielleicht wieder gut machen könnte nach Corona?
Ja, ich sehe es jetzt nicht ganz so eng. Es ist über die Frage, was für ein Lokal suche ich denn aus? Natürlich, wenn ich in der Stadt Salzburg in die Kreidegassen gehe, wird das schon ein Thema sein, dass die Touristen touristenlastig sind und Touristen unter Umständen auch die Oberhand haben. Ich glaub nicht, dass das ein Thema aus der Corona-Geschichte ist. Ich meine, ich sehe es bei mir im Lokal, ich möchte mal ganz klar ansagen, das Geschäft in der Gastronomie ist momentan aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Also es läuft wirklich gut. Also es gibt eigentlich aus dieser Sicht überhaupt keinen Grund zum Sudern. Was natürlich jetzt gerade beim Telefonat rausgekommen ist, ist aus meiner Sicht schon die Geschichte. Diese Timeslots für Tische, die man da indirekt rausgekehrt hat, sind speziell in sehr guten Lagen immer mehr ein Thema. Und die sind aus meiner Sicht nur darauf begründet, weil der Kostendruck hoch ist. Man muss einfach den Tisch öfter verkaufen, um das ganze Werkel am Leben zu halten. Also das ist aus meiner Sicht schon ein Riesenthema, wird natürlich in einem Wirtshaus, so wie es ich betreibe und wahrscheinlich auch der Sepp betreiben, nie oder ganz, ganz selten ein Thema sein. Wir haben 2 Tage im Jahr, wo wir Timeslots haben. Ja, das ist Allerheiligen und das ist am 24. Dezember, zumindest Mittag, Abend nicht mehr, aber mittags haben wir das, weil wir es einfach brauchen, weil da kommen ein paar Komponenten zusammen, der Feiertag und der Friedhof. Und
da muss man ganz kurz vielleicht zur Erklärung dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, der Ernst Büringer, dann wird es unmittelbar neben dem Salzburger Kommunalfriedhof, da ist natürlich Allerheiligen. Der hohe Festtag, könnte ich mir fast vorstellen.
Ja, das ist besser wie Muttertag bei uns. Das ist unser bester Tag im Jahr und da gibt es das schon. Aber andererseits, es ist ganz, ganz klar, wenn man sich jetzt mein Wirtshaus an der Peripherie von Salzburg anschaut und ich hätte keine einheimischen Gäste und ich pflege die auch nicht das gesamte Jahr und schaue mal auf die, dann hätte ich wahrscheinlich von Jänner bis gut gefühlt Ende April gar kein Geschäft. Mhm. Ja? Weil die Touristen haben mir da draußen am Eck, wenn wir nicht in die Hotelzimmer voll sind mit Touristen, außer im Ende Juli bis Ende August und dann einmal Weihnachten, also sprich Dezember wieder bei den Weihnachtsmärkten, schaut so ziemlich essig aus. Also ich kann es jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Was ich aber auch sagen muss, ich persönlich, wenn ich jetzt in einen Ort fahre und ich möchte was essen oder was trinken gehen in ein Kaffeehaus, ich schaue immer zuerst im Internet, was denn für Öffnungszeiten der anbietet.
Wir müssen jetzt ganz kurz Pause machen, weil bei mir im Nachbarstudio sitzt schon mein Kollege Georg Hummer, der hat jetzt nämlich gleich die Nachrichten für uns. Wir diskutieren dann gleich danach weiter. Schon ein bisschen angesprochen, auch wie hat sich der Gast gewandelt. Das ist natürlich auch so ein Thema, über das wir noch reden wollen. Und wir haben einen Haufen Anrufer in der Leitung, die kommen auch gleich.
Vielleicht müssen wir eine Stunde verlängern.
Das könnte man durchaus überlegen. Jetzt haben wir mal die Nachrichten mit dem Kollegen Georg Hummer.
Radio Salzburg, die Nachrichten.
Nach 34 Jahren Pause kehrt die Golfer-Weltelite nach Salzburg zurück. Die Austrian Alpine Open, so der Name des neuen Formats, gastieren Ende Mai für 4 Tage im Golfclub Altentan bei Hendorf. Nach jahrelangen Verhandlungen ist es somit gelungen, wieder ein Turnier der wichtigsten europäischen Golfturnierserie DP World Tour nach Österreich zu holen. Im Hintergrund war die Salzburger Landtourismusgesellschaft aktiv, die auch als offizieller Partner dabei auftritt. Der Golfclub Altentan war bereits 1990 Austragungsort der ersten Golf Austrian Open. Damals gewann die deutsche Golferlegende Bernhard Langer das Turnier. Nach jahrelanger Vorbereitung war heute auch Spatenstich zum Ausbau des Salzburg-Museums in der Altstadt. Das Museum am Residenzplatz wird um eine Zweigstelle des Wiener Belvedere erweitert. Die Neugestaltung des als Parkplatz genutzten Innenhofs soll einen hochwertigen begrünten Aufenthaltsort schaffen, inklusive eines Durchgangs zur Kaigasse, sagt Museumsdirektor Martin Hochleitner.
Salzburg ist eine Stadt von intimen Straßen, vom Welterbe, von großartigen Platzanlagen, aber auch von wunderbaren Höfen. Und ich glaube, das ist sogar auch ein Meilenstein für ein neues Denken im Welterbe, dass wir diese Höfe attraktivieren, öffentlich machen, zugänglich machen.
Zeitgleich mit der Erweiterung um das Belvedere wird das derzeit geschlossene Salzburg-Museum saniert. Das Gesamtprojekt soll Ende 2026 fertiggestellt sein. Die Kosten für Umbau und Sanierung liegen bei 68 Millionen Euro und werden von Stadt und Land Salzburg gemeinsam getragen. Wie erst heute bekannt wurde, ist bereits am Sonntag eine Flachgauerin beim Paragleiten im benachbarten Bayern schwer verletzt worden. Die 34-Jährige ist am Landeplatz des Jänners aus etwa 10 Metern Höhe zu Boden gestürzt. Das Rote Kreuz hat die Flachgauerin erst versorgt. Per Hubschrauber wurde sie ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Ein Blick aufs Wetter noch. Vor allem Innergebirg setzt sich da in den Tälern die Sonne durch. Im Norden des Landes bleibt es allerdings größtenteils trüb. Aktuell hat es in Zell am See 1 Grad, Krimmel meldet 3, Radstadt, Bad Gastein und die Stadt Salzburg 4 Grad, Lofer 5 und Mariapfarr derzeit 6 Grad. Morgen Mittwoch überwiegt im Norden des Landes wiederum zäher Hochnebel. In den Gebirgsgauen zeigt sich zunächst öfter die Sonne, bevor sich auch dort dichte Wolken ausbreiten. Die Temperaturen erreichen morgen dann bis zu 6 Grad.
13.34 Uhr ist es gleich, ist die Radio Salzburg. Verkehrsinformation mit der aktuellen Meldung für die B164, die Hochkönigstraße zwischen Leogang und Christenpass wegen der Arbeiten. Nach einem Unfall wird der Verkehr dort wechselweise angehalten. Baustellenmeldungen gibt es auch. B311 Pinzgauer Straße bei Schwarzach. Da ist der Schönbergtunnel wegen Arbeiten gesperrt. Der Verkehr wird lokal umgeleitet. Und gearbeitet wird auch auf der L264 der Stubachtalstraße zwischen Utendorf und Schneider. Da gibt es ganz konkret Hangsicherungsarbeiten und auch dort kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Wir wünschen weiterhin gute und vor allem auch sichere Fahrt mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Andreas Landrock.
Grüß Gott und Mahlzeit zur zweiten halben Stunde dieser Radio Salzburg Mittagszeit, wo sich heute passenderweise alles ums Wirtshaus dreht, um die Gasthäuser, um die heimische Gastronomie. Wie geht's der eigentlich aktuell? Was hat sich alles geändert in den vergangenen Jahren? Stichwort Corona, Stichwort Teuerung. Wie hat sich vielleicht auch der Gast gewandelt? Momentan läuft ja die Messe, alles für den Gast, noch bis morgen draußen im Radio, im Messezentrum. Und das ist Grund genug, für uns einmal genauer hinzuschauen, wie es eigentlich bei uns in der Gastro so ausschaut.
Rufen Sie uns an unter 0662 823 823 oder schreiben Sie uns unter mittagszeit@orf.at.
Ich begrüße noch einmal sehr herzlich meine beiden Gäste, die wir dazu heute in der Mittagszeit haben. Bei mir im Studio sitzt Sepp Schellhorn, Gastronom aus Goldegg und einer der anerkanntesten Gastronomen und Wirten hier bei uns im Bundesland Salzburg. Und zugeschaltet ist mir außerdem Ernst Büringer, Wirt aus der Stadt Salzburg und außerdem der Wirtesprecher im Bundesland. Und während die Nachrichten jetzt gelaufen sind, haben sich hier bei uns natürlich ganz, ganz viele Anrufer jetzt sozusagen aufgereiht. Und die möchte ich jetzt einmal ganz kurz der Reihe nach in die Sendung nehmen. Als erstes begrüße ich den Herrn Wolfgang Fuchs aus der Stadt Salzburg. Herzlich willkommen, Herr Fuchs.
Einen schönen guten Tag. Ich möchte euch jetzt einmal gratulieren zu den zwei Gästen, weil das sind Top-Gastronomen.
Dankeschön. Danke sehr, Herr Fuchs.
Danke vielmals.
Ja. Nein, ich wollte nur sagen, ein Herz fürs Personal haben und vor allem ein Herz für die Gäste haben, ohne Scheinheiligkeit. Das ist auch nämlich wichtig, weil wenn man wo reingeht, hat man da oft das Gefühl, die sind nur freundlich, weißt du, der Gott bist, aber diese christliche Freundlichkeit ist oft sehr beklemmend. Und das, ihr seid aber einfach diese alte Schule, diese Garde, der schaut dir gerade an und sagt, ja, was ich mochte, das ist einfach ganz wichtig, in meinen Augen. Und das fehlt immer mehr, sagen wir mal so. Der Rest ist eigentlich, ja, für die Gastronomie, die was die Nachwuchs und das alles sind, Frust und Hilflosigkeit, weil der Gast ist natürlich irgendwo sauer, wenn er reingeht und sieht einen Preis, wo 4,30 für ein Cappuccino, 5,20 für ein Weißbier, sagt er sich, naja, viel kann ich nicht machen. Also viele Menschen können uns das nicht leisten, viele wieder schauen, aber das ist jetzt egal. Im Endeffekt muss ich sagen, ich huche immer an Herrn Schellhorn bei der Plenarsitzung, bei seinen Reden zu, und da bin ich immer sehr begeistert davon, weil er einfach immer wieder dafür plädiert, dass die Politik endlich einmal das so macht, dass der Gastronomie auch besser schnaufen, besser atmen, besser leben kann. Und das sind einfach diese ganzen Belastungen und diese komplizierten Vorgänge, was ein Gastronom alles machen muss, dass er einfach nicht anders kann, wie diese ganzen Preise und diese ganzen Schemen zu machen. Da gehört angesetzt bei uns. Was nutzt uns der ganze Wille, wenn die Politik zu faul oder zu blöd oder wie auch immer, fragen Sie mich nicht, so botschert ist, dass man endlich so steuerlich und alles drum und drauf für den Gastronomen was macht, dass der wieder durchschnaufen kann, sich was aufbauen. Heute kann sich kein Gastronomen mehr was aufbauen.
Leider. Über Preise reden wir gleich, das ist in der ersten halben Stunde schon kurz angeklungen. Das wollen wir sicher noch vertiefen. Herr Fuchs, ich sage einmal vielen lieben Dank für Ihre Wortmeldung. Dankeschön und liebe Grüße. Muss man gleich der Vollständigkeit der halber dazu sagen, natürlich ist der Sepp Schellhorn auch Politiker. Quasi hobbymäßig kann man das fast nicht mehr nennen. Das ist schon der Hauptberuf.
Ich bin ein Erwerbspolitiker. Also hauptberuflich bin ich schon noch Gastronom.
Aber man muss auch ausdrücklich dazu sagen, deswegen ist er nicht heute bei uns in der Sendung. Nur der Vollständigkeit halber das dazu gesagt. So, der nächste Hörer ist der Herr Sandner aus St. Michael im Lungau. Herzlich willkommen, Herr Sandner, in der Mittagszeit.
Grüß euch alle miteinander.
Grüß Gott, wir hören Sie gut.
Ich wollte nur vorher vom vorigen Thema was sagen wegen die Vereinsheime, weil es geheißen hat, es sind immer mehr Vereinsheime und dadurch können wir die Leute auch nicht mehr zu den Wirten. Finde ich jetzt so nicht ganz richtig, weil ich muss sagen, wir sind vor 10 bis 15 Jahren, sage ich nach der Museprobe, immer zum Wirten gegangen eigentlich. Und das ist aber weniger geworden. Also der wird wegkommen, als der wird wegkommen. Und jetzt ist es halt schon so, dass man einfach im Vereinsheim sitzen, klar, aber weil einfach kein Wirt mehr da ist. Oder Wirten da sind, aber die schon zu haben, um 10 nach der Musikprobe zum Beispiel. Mhm.
Okay. Das geben wir gleich einmal weiter, weil es passt nämlich. Wir haben nämlich auch noch ein zweites E-Mail bekommen aus Oberalm von einer Musikgruppe, die auch auf das hinweist, dass ja natürlich gerade Vereine eigentlich auch beim Wirten ihre Feiern, ihre Zusammenkünfte manchmal vielleicht gern machen würden, aber nicht können.
Ich bin unmittelbar betroffen davon, weil bei mir, beim Bierführing-Kolleg gibt es ja daneben auch das Musikprobeheim und ich muss schon auch sagen, ja genau, das ist ja der Punkt. Die erste Anruferin hat gesagt, die haben sich 24 Stunden um die Gäste gekümmert, also der hat in der Nacht einkauft oder was weiß ich, wie auch immer. Wir haben Mitarbeiter und wir müssen unsere Kosten im Griff halten. Und wenn die Musiprobe ist und die kommen dann um 10 Uhr auf die Nacht, dann geht's halt nur mehr bis 11 Uhr. Und wenn eine Arbeitsstunde mehr kostet als wie der Umsatz, dann, wenn sie bei einem Bier zusammensitzen, das ist halt darauf auch geschuldet, dass bei uns, und das, da muss ich jetzt politisch werden, dass der Kostenfaktor Arbeit zu hoch ist. Mhm. Also das heißt, ich verdiene da dabei nichts mehr. Und jetzt haben wir schon zu wenig Mitarbeiter. Die meisten wollen schon noch ein Geschäft machen, aber die Mitarbeiter wollen dann nur mehr ganz exakt ihre 8,5-9 Stunden machen und fertig.
Aber klingt nach einer Katze, die sich ein bisschen in den Schwanz beißt. Sie verdienen nichts von den Vereinen, jetzt machen die ihre eigenen Lokale, gehen dorthin und dann fällt der Wirt komplett um.
Ich möchte auf den Herrn Fuchs auch noch einmal zurückkommen. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die verdient bei meinem Mindestgehalt für 40 Stunden, 5 Tage sind 2850 brutto. Wenn ich das jetzt mit meinen Öffnungs Tage 26, da muss ich am Tag für einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiter mindestens 110 Weißbier oder Bier verkaufen für eine Mitarbeiter. Mhm. Damit ich nur den Lohn eingespielt habe, noch nichts verdient habe, noch nichts an Steuern gezahlt habe und noch gar nichts. Also wir können das mal 3 rechnen. Ich müsste faktisch 330 Bier pro Mitarbeiterin, Mitarbeiter verkaufen. Da kann schon ganz schön was gehen. Das geht im Müllner Brauhaus. Also wenn ich jetzt das nur mit Bier oder mit Cappuccino rechne. Man muss hier immer auch rechnen. Wir Unternehmer müssen ja auch Steuern zahlen und müssen das alles erwirtschaften. Und wenn es so lustig wäre, dass wir so hohe Preise nur aus Jux und Tollerei machen, dann gab es tausende Wirte und wir hätten kein Wirteproblem.
Und das ist jetzt noch nicht mit einberechnet, sage ich jetzt mal, Dinge wie die Qualität der Arbeit, die Fachkundigkeit der Arbeit oder auch die Qualität der verwendeten Lebensmittel.
Ja, und der Nachhaltigkeit und der Regionalität.
Ich kann mich erinnern, wir haben zu einem ähnlichen Thema mal vor einigen Monaten den Andreas Döllerer hier zugeschaltet bekommen, der natürlich auch eine Lanze gebrochen hat, genau für diese Dinge, für die Qualität der Lebensmittel, auch für die Qualität der Arbeit. Und natürlich auch dazu gesagt hat, das kostet halt dann noch einmal extra, nur die Reaktionen vieler Hörer waren dann damals, wer soll sich dann ein Schnitzel um 20, 25, 30 Euro noch leisten? Diese Schere scheint ja immer weiter auseinanderzugehen. Was ist die Lösung für das Problem, Ernst Büringer?
Das, was ich wüsste, dann war ich jetzt nicht am Radio. Ich glaube, dass, was man vielleicht auch noch zu dem Thema von vorhin dazu sagen muss, die Sperrzeiten sind speziell, was man in der Stadt so merkt, es ist einfach ab 9:30 auf die Nacht absolut nichts mehr los. Es kommen auch kaum mehr Gäste, weder Einheimische noch Touristen. Mhm. Und dann hast du natürlich als Wirt das Problem, dass du 1,5 Stunden offen lässt und die Wirtshäuser, die wir halt so führen, sind halt keine One-Man-Shows, sondern also ich brauche einen gewissen Grundstock, dass ich den Betrieb machen kann. Weil mit einem Kölner ist da kein Rennen zum Gewinnen, wie der Sepp vorgerechnet hat, das schafft, geht sich nicht aus. Das heißt, ich brauche in der Regel 2 und ich brauche in der Küche und einen Abwäscher brauche ich und. Und damit ist einfach das ganze, das Thema zum Schluss aussehen, deswegen rücken ja auch immer die Sperrstunden weiter nach vorne. Sperrstunden müssen individuell vereinbart werden. Mittlerweile hört man sehr oft, dass man sagt, okay, ja, gerne, wir sperren länger auf, aber sagt mir bitte, was für Zeit wir offen lassen sollen und so weiter und so fort, dass man es auch planen kann. Sepp hat völlig recht. Wir haben natürlich das Thema der Mitarbeiter. Die junge Generation, da gehört jetzt zum Beispiel meine Tochter dazu, die sieht das rund um die Uhr hackeln komplett anders wie sie, ist auch immer der größte Streitpunkt. Vielleicht bin ich da noch ein Esel, dass ich das noch sehr altmodisch sehe. Deswegen streiten meine Tochter und ich andauernd, die jetzt Gott sei Dank das Geschäft übernehmen möchte. Aber da haben wir natürlich die Diskrepanz, die 26, die Diskrepanz zwischen dem Einsatz für die Firma, in der wie sie heute gesehen wird, und dem Einsatz für die Firma, wie wir es früher gesehen haben oder sehen haben müssen. Die Preisspirale, die angesprochene, dass das immer weiter auseinandergeht, wird aus meiner Sicht wenn man nicht dringend von der Politik, und nach dem schaut es momentan nicht aus, Hilfe bekommen in Form nicht von Förderungen, sondern wirklich, das EPT hat schon angesprochen, wir brauchen endlich ehrliche Bewertung der Lohnkosten, der Lohnnebenkosten, und zwar nach unten, nicht nach oben, dass endlich vom Netto mehr überbleibt, dass die Kaufkraft gehoben wird und die Kosten für uns im Lokal oder für die Mitarbeiter einmal ein bisschen planbarer werden. Weil nur so können wir auf lange Frist die Preisspirale, die sich dreht, und dorthin dreht sie sich, dass wir immer mehr Spitzenlokale, nämlich vom Preis her Spitzenlokale haben werden. Und das Zweite, was geben wird, ist die Systemgastronomie. Ich brauche jetzt keinen Namen nennen, jeder weiß, was das ist. Und zwischendrin wird es halt ganz, ganz dünn werden, letztendlich. Und vor allen Dingen wird sich ein Großteil der Bevölkerung das zwischendrin auch nicht mehr leisten können, weil die auch schon steigen sind.
Wir haben dringend Handlungsbedarf. Viele, viele Gäste, und dazu passt auch ein E-Mail, das wir bekommen haben von einem Hörer aus der Stadt Salzburg, haben natürlich durchaus Verständnis für dieses Problem, haben allerdings auch den Eindruck, dass die Gastronomen dann halt zum Sparen anfangen, und zwar dann vielleicht gerade dort, wo sie nicht sparen sollten, nämlich bei der Qualität, auch bei der Qualität dessen, was angeboten wird. Sehr ungerechtfertigt dieser Eindruck von manchen Gästen, ist das, oder fühlt man sich da auch irgendwo ein bisschen ertappt in der Branche? Wer möchte als Erstes was dazu sagen?
Ja, Schalert schüttelt den Kopf. Ernst, du als Erstes dann eh.
Ja, danke. Nein, also es immer, ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Ich kenne bei Gott nicht alle Kollegen und ich kenne bei Gott nicht alle Lokale in der Stadt. Es kann natürlich schon sein, dass es ein Weg ist, dass man an der Qualität spart, um die Preis, um die Kostenstruktur ein bisschen naja, zu senken, sagen wir so. Ich warne aber davor. Im Gegenteil, ich glaube, dass Qualität, schauen, dass man regional einkaufen, schauen, dass man unser Salzburg und Anführungs mit allen unseren Produzenten, dass man die einbinden in die Gastronomie, dass man sagt, freiwillig wohlgemerkt, dass man sagt, wo das Zeug herkommt, wo wir das Fleisch kaufen, wo wir das Gemüse herkriegen, wo die Getränke herkommen, dass das der richtige Weg ist für die Zukunft, für ein Wirtshaus, für einen Gastronomiebetrieb. Und der Weg zu sparen bei der Qualität, ein Riesenfehler, zumindest vielleicht kurzfristig ganz gut geht, aber mittelfristig bis langfristig sicher ein ganz dünnes Seil sein wird.
Mhm. Also ich setze sehr auf Regionalität in Goldegg und in Gastein. Wir beziehen zu 100%, und das kann ich sagen, also Kalb, Rind und Lamm aus der Gegend, also aus Empoch und aus Maria Alm und aus Goldegg. Das kostet mehr wie alles andere, hat natürlich auch seinen Preis im Lokal. Also ich kann mich erinnern, den Bierführer habe ich vor drei Jahren aufgesperrt, oder drei Jahre, und eine Bäuerin ist zu mir gekommen und hat gesagt, der Schnitzel ist zu sein. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Goldegger Kalb, das kostet einfach mehr. Dann hat sie gesagt, ist mir wurscht, verkaufe ein Schweinschnitzel, dann ist es billiger. Das mache ich nicht. Mhm. Also natürlich, das, was der Ernst auch gesagt hat, es kostet ja auch was. Mein Kaffee kostet vielleicht mehr im Einkauf als wie woanders. Meine Kaffeemaschine kostet mehr am Ankauf, die kostet auch immerhin 12.000 Euro. Das kostet einmal einer spülen bei den Edge, was du mit dem Kaffee machst, da brauchst du ganz schön lang. Und es ist halt eine Frage der Qualität. Und wir wollen regionale Kreisläufe. Das wollte der Ernst und das wollen ich, das wollen eigentlich alle. Wir würden uns eigentlich so wahnsinnig wünschen, dass wir Tourismus, Gastronomie und Landwirtschaft gemeinsam denken können, gemeinsam angehen können. Und das ist halt jetzt der Widerspruch. Wir haben zuerst gerade die Diskussion gehabt, dass der Cappuccino oder das Bier vielleicht Style ist. Und will ich jetzt ein billiges Bier oder will ich jetzt ein... Man darf uns nicht mit dem Handel vergleichen, weil bei mir kostet das Bier im Einkauf viel mehr als wie die Bierfirmen den Handel stützen müssen, damit dort ihr Bier verkauft wird. So ehrlich müssen wir mal sein. Das ist halt Raumordnung, weil es zu viele Supermärkte gibt. Wir wollen gute Qualität liefern, das hat seinen Preis. Und wir wollen faire Bezahlung für unsere Mitarbeiter und wir wollen das Beste für unsere Gäste.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, die Frau Melanie Neuwirth aus Salzburg. Herzlich willkommen in der Mittagszeit, Frau Neuwirth.
Ja, hallo. Und hört sich mir?
Wunderbar, Sie sind auf Sendung.
Ja, okay, hallo. Und zwar, was mir ganz stark auffällt, ich habe selber jahrelang immer in der Gastronomie immer wieder ausgeholfen, speziell im Landbereich. Und was mir sehr stark auffällt, ist, die ganzen guten bürgerlichen Gasthäuser, Wirtshäuser fallen total weg. Es baut eigentlich mehr oder weniger auch gerade, wenn man es am Land betrachtet, wenn man schaut, so Kuchel, Figaun und so, das wird alles nur mehr nur umgebaut auf gehobene Gastronomie. da geht man eigentlich als Arbeiter nach der Arbeit nicht mehr gern mit dem Arbeitsfond ein, weil da fühlt man sich nicht wohl, da fühlt sich wahrscheinlich auch der Gast jetzt, der was da eher gehoben essen möchte, der fühlt sich nicht wohl und der Arbeiter fühlt sich auch nicht wohl. Und das fällt auch jetzt ganz verstärkt im ländlichen Bereich weg und das finde ich eigentlich relativ, also sehr, sehr schade. Also und dadurch geht man halt dann gern eben entweder in ein Vereinsheim oder man geht dann lieber auf ein Kebabstand, weil man sich denkt, da ist egal, ob ich dort mit dem Arbeitsfond gehe.
Ich glaube, das ist genau das, was ja die beiden Herren, der Herr Büringer, der Herr Schellhorn, schon gemeint haben mit diesem Wegbrechen der Mitte, genau. Sozusagen dieses normale Wirtshaus, dieses Lokal stirbt langsam aus, es bleibt übrig, die Spitzengastronomie ist schon gesagt worden und die Systemgastronomie. Vielen Dank, Melanie Neuwirth, liebe Grüße, danke für den Anruf. Ich nehme als nächstes dran die Frau Hertha Weinbacher aus Neumarkt am Wallersee. Herzlich willkommen in der Mittagszeit, Frau Weinbacher.
Grüß Gott in der Runde. Ich möchte einfach sagen, dieses Klischee, was ihr da redet von Wirt, ein guter Wirt, der weiß eh, wie er umgehen muss. Aber von 25 Stunden Arbeitszeit werden wir unsere Pensionen nicht mehr kriegen. Und wenn wir das Geld einfach an die Arbeitslosen geben und die brauchen nicht arbeiten dafür, das ist in der Pflege das Gleiche, das ist beim Wirt das Gleiche, das ist überall das Gleiche, die was Probleme haben mit den Arbeitskräften. Die kriegen Hauptengeld, kriegen nur alles gefördert und die lachen ja alle aus, die was arbeiten. Das wäre mein Beitrag.
Danke. Na, alles klar, danke schön, Frau Weinbacher. So, wen haben wir denn da noch dran? Aus Bad Ischl, aus dem benachbarten Oberösterreich, die Frau Maria. Herzlich willkommen in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Ja, grüß Gott, einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Freue mich, dass ich noch was beitragen darf. Also ich habe das jetzt ganz gut verfolgt. Ich komme ja auch aus der Gastronomie. Mhm. Mein Beitrag dazu wäre also ein Denkanstoß. Es ist mir schon sehr oft passiert, dass ich in ein Restaurant gehe, weil ich einfach einen Ausflug nach Salzburg mache. Und dann heißt es, wenn man hineinkommt, haben Sie reserviert? Mhm. Dann muss ich sagen, nein. Ich weiß ja am Vortag nicht und in der Früh nicht, ob ich dorthin einen Ausflug mache oder nicht. Und wenn ich dann keinen Platz bekomme in einem guten Restaurant, das ich mir vielleicht vorher aussuche, dann ist es schon sehr schade. Ich glaube, da muss man ein bisschen überdenken, ob man in einem guten Restaurant nicht vielleicht doch ein paar Tische freilässt für Zufallsgäste, die kommen.
Sepp Schellhorn, schaut so rein, als möchte er was dazu sagen.
Also zum einen liebe ich den Alleinesser, die Alleinesserin als Gast, weil das ist ja wahnsinnig viel wert, wenn man auch alleine in ein Wirtshaus geht. Manchmal hat man den Eindruck, man geht nur mehr aus Geselligkeit. Zweitens, ja, ich gebe der Frau Maria schon recht. Die Frage ist halt immer die Planbarkeit auch für uns. Jetzt haben wir noch einmal, gerade an den Wochenenden, immer geht es uns nicht so gut mit den Mitarbeitern. Wir versuchen das Beste für unsere Gäste zu bieten, auch bei uns im Mönchsberg oben mit dem Frühstück, mit dem Mittagstisch. Und dann wird halt gefragt, aber ich pflichte Ihnen bei, die deppertste Frage, die wir stellen können, ist, haben Sie reserviert? Mhm. Weil wenn ein Gast eine Reservierung hat, sagt er es einfach selber. Ja. Das versuche ich meinen Mitarbeitern immer. Das ist so was Erzieherisches. Ja, wenn wir Tische frei haben, gehen wir gern den Tisch her. Aber die Frage, haben Sie reserviert, ist, du schlimmer Gast, du hast jetzt nicht reserviert. Das versuche ich meine Mitarbeiterinnen auch ständig auszureden, dass man das gar nicht fragt, weil wenn einer reserviert, dann sagt, hey, die Frau Maria hat jetzt einen Tisch reserviert für sich alleine, weil sie hat sich jetzt Mittag entschieden, in seinem 32 zu gehen oder in den Bierführer. Ist so. Bei meiner Vorrednerin auch mit den, oder bei der,
die Dame davor war,
genau das ist das Wichtige. Genau deswegen geht man ins Wirtshaus, damit man mit den Einheimischen, damit man bei uns am Stammtisch, also im Vorhaus beim Bierführer gibt Stammtisch, damit die Hackler dort sitzen und das taugt uns ja allen. Auch in Italien. Da gibt es einen Vorraum, da sitzen alle drinnen, da sitzen die Hackler Mittag drinnen, die haben einen günstigen Mittagstisch und im Raum nebenan ist weiß gedeckt. Ja, warum soll es das nicht geben? Und genau das wollen wir auch. Gesellig sein für alle und man erlebt Land und Leute am besten, wenn man sie durchmischt.
Mhm. Nächste Anruferin, eine geht sich bestimmt noch aus, das ist die Frau Meinhardt. Herzlich willkommen in der Mittagszeit, Frau Meinhardt.
Ja, grüß Gott, die Runde. Ich wollte Ihnen ein Beispiel bringen, wie man die Einheimischen verkraulen kann. Und zwar wollten wir zu zweit im Sommer in Sterngarten in den hinteren Bereich nur etwas trinken. Und das war nicht möglich. Wir durften uns nicht niedersetzen, nur wenn wir was essen. Und das habe ich eigentlich auch gefunden. Und es war nicht Mittag, sondern es war um 3:30 Nachmittag. Ja, weil wir so müde waren, haben wir uns halt dann eine Essigwurst bestellt.
Mhm.
Das ist mein Beitrag. Und so kann man die Leute auch vergraulen. Weil, ich meine, um 3:30 Nachmittag, wenn ich da nicht niedersitzen darf, nur dass ich was trinke, das verstehe ich eigentlich nicht.
Mhm, alles klar, dankeschön. Ja. Jetzt haben wir natürlich nicht den Harry Kratzer bei uns da in der Sendung, der vielleicht zu dem konkreten Fall was sagen könnte, aber vielleicht kann der Ernst Büringer nicht zu diesem konkreten Fall was sagen, aber so prinzipiell, da sind wir wieder bei dem Thema Umgang mit dem Gast, gerade in der Stadt Salzburg. Sind da manche Gastronomen vielleicht auch schon ein bisschen in der Pflicht, sich das ein bisschen genauer anzuschauen, wie sie so tun mit ihren Leuten?
Ja, das ist so, ich meine, ich möchte keinen bevormunden von den Kollegen, soll jeder sein Lokal führen, wie er glaubt, dass es richtig ist. Natürlich, das hört man doch des Öfteren, dass man gewisse Lokale nur was trinken kann, Entschuldigung, nur Platz nehmen kann, wenn man auch was isst. Es ist wahrscheinlich das wird eine Entscheidung, dass er das so haben will. Es kann natürlich auch sein, dass es das Mitarbeitersentscheidung ist, wo er auf Umsatzprozente entlohnt wird, dass er sagt, die will nicht zwei Drangler da sitzen haben mit zwei Kaffee, sondern im Monat möchte schon, dass der was isst auch. Haben wir nicht immer alles im Griff, weil ich kann nicht alle Mitarbeiter, und ich weiß, dass der Harry über 100 Mitarbeiter im Sternbräu hat, wird es halt schwierig, das alle zu kontrollieren, ohne dass ich da jetzt jemanden beschuldigen möchte, dass es so ist. Mhm. Aber ja, und das nächste, das Thema vorher mit der Frage,
haben Sie
reserviert? Ja, da gebe ich Ihnen selbst völlig recht. Das ist eine der dümmsten Fragen, die man stellen kann. Aber es ist halt so, weil man sich... Ja, weiß ich nicht, warum man das macht. Ich habe da halt meine Gedanken dazu, die ich jetzt da nicht sagen möchte, aber gut. Was natürlich auch ist, was ich auch schon öfter mitbekommen habe, dass jemand alleine einen Tisch reservieren will, dass er den nicht bekommt, weil es könnte eine Gruppe mit 3-4 Leuten kommen und der Umsatz pro Tisch ist dann wesentlich höher, als wenn er alleine kommt. Und da muss man halt sagen, mit solchen Maßnahmen vertut man sich natürlich dann die Stammgäste schon, weil die sagen, das mache ich einmal, vielleicht ein zweites Mal mit und dann komme ich halt nicht mehr in dieses Lokal, wenn ich eh nicht erwünscht bin. Ich sehe es ähnlich, jeder Gast, und wenn man natürlich jemanden einzeln haben, wir haben in der Hölle sehr, sehr viele Einzelgäste, es liegt an der Wohngegend bei uns draußen. Wir haben also wirklich viele Einzelgäste und mancher kann tief kriegen. Nein, nicht nehmen wir, ja danke, aber nicht vom Friedhof Bummer natürlich.
Entschuldige, das war jetzt was zum Lachen.
Das soll eh so sein, oder?
Ich möchte
aber nein, man muss es schon sagen, also man findet in der Regel, wenn man will, außer die Bude ist wirklich knackevoll. Und selbst wenn man die Gäste an die Bar platziert zum Essen, was bei uns sehr oft und sehr gerne gemacht wird, findet man Plätze. Wie gesagt, wenn bei Reservierungen kann es natürlich schon passieren, ein Einzelner wird halt unter Umständen nicht so gern gehört oder gesehen wie mehrere.
Eine letzte Frage habe ich jetzt noch an beide Herren, bevor wir die Stunde leider beschließen müssen. Sie ist sehr schnell vorbeigegangen. Ich glaube, der Sepp Schellon hat vorhin mal gesagt, wir könnten noch eine zweite Stunde reden, würde sich locker ausgehen. Ja. Eine Frage habe ich noch, was man auch als Gast gesehen hat in letzter Zeit, und da rede ich jetzt nicht unbedingt von Systemgastronomie, ist, dass Wirte, Gastronomen versuchen, mit Technologie bestimmte Dinge zu lösen. Also beispielsweise Roboterkellner habe ich jetzt schon gesehen vor kurzem in einem durchaus auch haubenprämierten Lokal, zwar in einem Salzburger Einkaufszentrum, aber trotzdem, wo also dann ein kleines Wagerl an den Tisch kommt und man dort irgendwie selber das eintippen muss. Ist Technologie etwas, das in Zukunft vielleicht bestimmte Probleme auch lösen könnte im gastronomischen Bereich? Offene Frage, ich fange mit dem Sepp Schellhorn an.
Ja, ich glaube nicht in der Dienstleistung speziell, sondern wir müssen uns natürlich, die ganze technologische Entwicklung, vergleichen wir nur Hotellerie, aber auch Restaurant, wo man angerufen hat oder Fax geschickt hat, E-Mail, und heute geht das schon ganz anders über Reservierungssysteme. Das wird sich natürlich weiterentwickeln, vor allem bei den digitalen Instrumenten dahinter, nicht direkt am Gast. Also ich persönlich stehe nicht auf einen Roboter. Ich habe gerne ein Lächeln der Mitarbeiter, und das versuchen wir auch dementsprechend mit unseren Mitarbeitern durchzuführen.
Ernst Büringer?
Sehe ich genauso. Der Hintergrund wird sich drastisch ändern in der nächsten Zeit. Wir werden digitalisieren müssen hinterbei, um Arbeitsprozesse zu logischer, schneller abarbeiten zu können und zu vereinfachen vor allen Dingen. Am Gast ist es vielleicht ein netter Gag, wenn also ein Roboter total durchs Lokal fährt, mag schon sein. Mhm. Aber die Akzeptanz ist aus meiner Sicht noch nicht da. Bei den Jüngeren vielleicht mehr, die finden das cool und geil. Noch nicht ganz so, dass ich sagen muss, naja. Ich persönlich würde mir auch wünschen, wenn ich essen gehe, dass jemand kommt, und der kann auch durchaus einmal granteln, dann sage ich ihm schon, dass das Granteln aufhören soll. dass er mich bedient. Da freue ich mich richtig und da brauche ich keinen Roboter, da reicht es eher, wenn ich den ganzen Tag ins Handy hinschaue.
Und in manchen Bereichen gehört der grantelnde Kellner ja vielleicht sogar dazu.
Ich denke so,
an die Wiener Kaffeehauskultur.
Solange er nicht deppert ist, grantelt er.
Ist ja jetzt sozusagen im immateriellen UNESCO-Kulturerbe drin.
Der grantelnde
Kellner. Ist es, ja, genau.
Wir müssen leider zum Ende kommen, der Countdown läuft unerbittlich. Eine Minute 20 hat diese Sendung noch, wir hören noch ein paar Takte Musik. Ich sage vielen lieben Dank für eine sehr kurzweilige und ich glaube auch sehr interessante Diskussion zu vielen Aspekten, die das Thema bietet. An meine Gäste Sepp Schellhorn im Studio und Ernst Büringer. Danke fürs Zeit haben, danke fürs Dabeisein.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Ernst, schöne Zeit
danke,
noch.
Sepp,
danke, allen da draußen. Und auch, jetzt bitte ins Wirtshaus.
Und jetzt wir ins Wirtshaus. Jetzt ist noch eine Zeit
für Bar, richtig, ja.
Ich sage vielen Dank, wünsche noch einen schönen Nachmittag mit dem Programm von Radio Salzburg. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Der Tiroler SPÖ-Chef Dornauer kommt zunehmend unter Druck. 35 Tote und Dutzende Verletzte nach Amokfahrt in China. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Tom Brandenberger. Die Affäre um den Jagdausflug des Tiroler SPÖ-Chefs Georg Dornauer mit Ex-Signer-Chef René Benko sorgt weiter für Diskussionen und auch vor allem bei Dornauers eigener Partei. Die Kritik wird lauter, so hat heute etwa der steirische SPÖ-Chef Lang gemeint, er erwarte sich Konsequenzen. Dornauer selbst fühlt sich aktuell aber offenbar noch fest im Sattel, berichtet Benedikt Kapferer.
Am Rande einer Sitzung der Tiroler Landesregierung zeigt sich Georg Dornauer heute selbstsicher.
Ja, selbstverständlich.
Sagt er auf die Frage, ob er sich in seiner eigenen Partei noch bestätigt fühlt. Wer ihm tatsächlich noch den Rücken stärkt, ist derzeit nicht bekannt. Die SPÖ will im Laufe des Tages eine Stellungnahme abgeben. Offen ist aktuell auch noch, welche Schritte Bundesparteichef Andreas Babler setzen will. Für ihn kommt die Causa Dornauer mitten in den Sondierungsverhandlungen zum ungünstigen Zeitpunkt. Apropos Zeitpunkt. Mittlerweile ist zum Jagdausflug auch noch dieses Detail bekannt geworden. Am 28. September ist Dornauer gemeinsam mit Benko in der Steiermark auf Beutejagd gegangen, also einen Tag vor der Nationalratswahl. Strafrechtlich liegt die Causa bei der Staatsanwaltschaft Graz. Sie prüft aktuell einen möglichen Anfangsverdacht wegen Verstoßes gegen das Waffenverbot.
Bei den Sondierungsgesprächen zur Bildung einer neuen Bundesregierung dürfte heute eine erste Entscheidung fallen. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer sagte im Vorfeld, er gehe davon aus, dass ab morgen ein dritter Gesprächspartner hinzugezogen wird. Es dürfte sich dabei um die Neos handeln. Der 19-jährige Niederösterreicher, der im Sommer einen Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien geplant haben soll, bleibt weitere 2 Monate in Untersuchungshaft. Das hat eine Haftprüfung heute ergeben. In der Wohnung des Mannes waren Chemikalien zum Bau von Sprengstoff gefunden worden. UNO-Generalsekretär Guterres hat die reichen Industriestaaten bei der Weltklimakonferenz in Baku aufgerufen, die Entwicklungsländer im Kampf gegen die Klimakrise nicht im Stich zu lassen. Eine entsprechende Vereinbarung sei ein Muss, sagte Guterres in seiner Rede. Bei einer Amokfahrt im Süden Chinas sind mindestens 35 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Der Täter beging zunächst Fahrerflucht, konnte später aber ausgeforscht werden, berichtet aus Peking Josef Dollinger.
Ein Mann durchbricht